10 Jahre NOAX haben die Antikoagulation verändert. Unser Podcast bietet viele Fragen, relevante Erkenntnisse und interessante Anekdoten von führenden Experten für Sie.
Hallo allerseits, mein Name ist Claudia Zemrich. Ich bin Internistin und Kardiologin und habe die große Freude, mich mit unseren drei namhaften Experten, dem Kardiologen Herrn Professor Hohnloser, Herrn Professor Dunker, beide Kardiologen, und dem Angiologen Herrn Professor Bauer-Sachs darüber zu unterhalten, wie sich in den letzten mehr als 10 Jahren die Therapielandschaft und Praxis durch die Einführung der nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien, kurz NOACs, verändert hat. Wenn Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, holen Sie das am besten gleich nach, damit Sie nicht die Anekdote zu Herrn Professor Bauer-Sachs allererstem Apixaban-Patienten verpassen. In der heutigen Folge geht es nun schwerpunktmäßig um die Schlaganfallprophylaxe bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern, im Folgenden einfach als Vorhofflimmern bezeichnet. Die großen Zulassungsstudien, die sind jetzt ja schon über 10 Jahre bekannt im Grunde. Wir reden hier heute jetzt nur über das non-valvuläre Vorhofflimmern, also im Folgenden die nicht-valvulären Patienten benannt. Was für Kriterien nehmen Sie für den singulären Patienten dann zur Auswahl? Die großen Studien haben ja sehr viele Ausschlusskriterien. Real-World-Daten gibt es zu vielen NOACs. Vielleicht können Sie das nochmal kurz umreißen, Professor Hohnloser, wie da die Datenlage ist zu Real-World-Daten, zu Subgruppen. Wie kann der niedergelassene Arzt dann auswählen, nach welchen Kriterien?
Also vielleicht darf ich nochmal ein bisschen ausholen. Die 4 Zulassungsstudien, die haben eines gemeinsam. Das betrifft den Vergleich mit Warfarin bezüglich der Schlaganfallsprävention. Alle 4 Substanzen reduzieren Schlaganfälle, insbesondere hämorrhagische Schlaganfälle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich denke. Nehmen Sie zum Beispiel Apixaban, das halbiert das Risiko für hämorrhagische Schlaganfälle. Und diese Schlaganfälle sind die gefürchtetsten, die es in der Klinik gibt. Also das ist schon mal eine Sache. Dann muss man sich das halt genau anschauen. Es ist ja an für sich ein Luxus, dass wir 4 verschiedene NOACs haben. Und alle unterscheiden sich ein klein wenig. Vielleicht ist es am besten, wenn man sich mit 1 oder 2 Substanzen ganz besonders gut auskennt und die dann auch nur einsetzt und die anderen vielleicht nur in der Reserve hält. Also für mich ist zum Beispiel ein wichtiger differenzialtherapeutischer Gesichtspunkt, wenn jemand ein besonders hohes Schlaganfallsrisiko hat, dann überlege ich mir schon, ob ich diesen Patienten mit Dabigatran 250 Milligramm behandle, weil das ist die einzige Substanz, die ischämische Schlaganfälle für sich betrachtet reduziert hat im Vergleich zu den VKA. Also das sind so differenzialdiagnostische Kriterien, aber insgesamt alle machen sie das, was sie tun sollen. Wenn wir das Ganze aufzäumen, sozusagen vom Sicherheitsaspekt, dann sind schon deutliche Unterschiede zu verzeichnen. Das kommt auch in der Meta-Analyse von Christian Ruff, die 2014 im Lancet publiziert wurde, heraus. Dort ist es so, dass Edoxaban und Apixaban insbesondere die Blutungsgefahr signifikant reduzieren. Dabigatran ist etwa neutral, was Warfarin angeht, und Rivaroxaban hat sogar ein Zeichen hin zu mehr Blutung. Also hier muss ich wirklich differenzialtherapeutische Überlegungen anstellen. Und der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, Real-World-Daten, das sind Daten aus dem Versorgungsalltag. Die haben bestimmte Vorteile. Sie können nicht die wissenschaftliche Kompetenz reklamieren, wie es eine randomisiert kontrollierte Studie hat. Aber die Ergebnisse von Real-World-Daten sind komplementär, was die Ergebnisse von randomisierten Studien angeht. Es gibt mittlerweile an die 100 solche Real-World-Daten. Und ein großer Vorteil ist natürlich der, dass in diesen Real-World-Daten enorme Patientenzahlen zu verzeichnen sind. Es gibt solche Studien, die fast 500.000 Patienten eingeschlossen haben, Daten von 500.000 Patienten, die über 2 bis 3 bis 4 Jahre nachbeobachtet wurden, analysiert und auswertet. Das ist schon etwas, was sehr wichtig ist in meinen Augen, insbesondere wenn es so ist wie bei den NOACs, dass nämlich diese Real-World-Daten in der Tat das bestätigen, was die randomisierten Studien gezeigt haben. Teilweise fast auf den Prozentpunkt genau. Sowohl was Effektivität angeht, als auch noch mehr, was die Sicherheit angeht.
Das ist ja einer der ganz interessanten Punkte bei den Real-World-Studien, gerade zu den NOACs gewesen. Man erwartet ja eigentlich etwas schlechtere Daten, so von Real-World-Daten.
Genau.
Und ich kann mich noch an das Erstaunen und die Diskussion erinnern, als dann einige Real-World-Daten eher noch besser waren tendenziell. Wie erklären Sie sich denn das? Gerade in dieser Indikation.
Also da gibt's natürlich, die Daten sind, wie die Daten sind. Und ich bin gutgläubig und glaube das, was die Leute publizieren. Es ist wirklich in der Tat frappierend, wie genau die Daten komplementär sich darstellen zu dem, was in den randomisierten Studien erarbeitet wurde. Letztendlich spricht das wieder für die NOACs. Das muss man sich immer klar machen. Es sind in den Real-World-Daten teilweise viel kränkere Menschen behandelt worden, die aufgrund der Ein- und Ausschlusskriterien der randomisierten Studien dort gar nicht hätten behandelt werden dürfen. Alle diese Patienten sind drin und trotzdem sind die Ergebnisse vergleichbar mit dem, was in den randomisierten Studien publiziert worden ist.
Gab es irgendeine Subanalyse, die Sie selber sehr erwartet haben oder selber vielleicht mit konzipiert und durchgeführt haben, wo Sie sagen, das ist ganz wichtig, also ganz wichtige Gruppen?
Auch da habe ich wieder eine Anekdote. Es ist schon angesprochen worden, dass die Akzeptanz der NOACs über Jahre sich hingezogen haben. Herr Dunge hat schon gesagt, die waren teuer. Man hatte keine Erfahrung und verschiedene Standesorganisationen haben das sogar als Teufelswerk bezeichnet. Und de facto muss man sagen, sind Real-World-Daten geeignet, auch bestimmte Fragestellungen zu untersuchen. Ein Argument der Gegner der NOACs war dann immer, dass sie gesagt haben, na, die vier randomisierten Vergleichsstudien, die sind ja alle gegen Warfarin gemacht worden. Und Warfarin gibt's in Deutschland ja gar nicht. Wir haben das Fenprocomon, das ist ja das viel bessere Vitamin-K-Antagonistenpräparat aufgrund der langen Halbwertszeit, was weiß ich. Und wir haben uns dann gedacht, das wollen wir doch mal sehen, ob dem wirklich so ist. Und haben die Real-World-Studie gemacht an über 60.000 Patienten mit Apixaban-Vergleich versus Fenprocomon, Dabigatran versus Fenprocomon und letztendlich Rivaroxaban versus Fenprocomon. Und ob Sie es glauben oder nicht, die Ergebnisse waren wie die, die unter den entsprechenden Vergleichsstudien mit Warfarin berichtet worden sind. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle. Vitamin K Antagonisten sind Geschichte, das muss man einfach so sagen.
Der Satz leitet mich zu einer Frage, die ich schon sehr lange habe und noch niemandem stellen konnte bisher. Das finde ich ja ein sehr praktisches Umfeld dazu. Und zwar gibt's immer noch, ist ja eigentlich der Slogan, neu einzustellende Patienten auf NOACs, in beiden Indikationen, glaube ich, Vorhofflimmern und VTE. Aber Patienten, die mit Vitamin-K-Antagonisten über Jahre stabil und gut laufen, never change a running system, die sollte man auf den gut funktionierenden Vitamin-K-Antagonisten laufen lassen, wenn die INR in der Selbstkontrolle gut läuft. Das haben wir jetzt 10, 15 Jahre lang gesagt. Die Patienten, die da jetzt immer noch auch zu uns in die Praxis kommen, die werden inzwischen richtig alt oder die sind inzwischen richtig alt. Die waren damals 65, jetzt sind sie 75, 80. Deren Risikoprofil ändert sich. Professor Bauer sagt, Sie schütteln schon den Kopf. Möchten Sie? Das ist eine heiße Diskussion im Moment.
Ja, ja, absolut heiße Diskussion. Es ist ja naheliegend, dass man sagt, ach, wer gut läuft, never change a winning team und so weiter. Und da gibt es schon ganz interessante Daten auch zu den Patienten, ich sage jetzt mal Coagucheck, die also Selbstmessung machen mit dem Vitamin-K-Antagonisten.
Aber nicht mit 85.
Gerät. Bitte?
Aber nicht mit 85 Jahren.
Ja, gibt's auch noch. Da gibt's auch. Das sind zwei Punkte eigentlich. Das eine ist das zunehmende Alter, was Frau Zemmerich angesprochen hat, und das andere ist so die Selbstmessung. Und nehmen wir jetzt einen Jüngeren, der jetzt optimal selbst misst, und das ist wirklich sehr interessant. Sie können tatsächlich die Einstellungsqualität, die TTR-Zeit im therapeutischen Bereich verbessern durch die Selbstmessung und es führt zu einer besseren Wirksamkeit. Es führt aber nicht zu einem niedrigeren Blutungsrisiko. Und eigentlich muss der Patient das wissen, weil stellen Sie sich mal vor, die Ehefrau kommt dann zu mir und sagt, warum haben Sie mir das damals nicht gesagt? Dann hätte ich meinen Mann natürlich umgestellt auf den NOAC. Und das andere Patient, haben Sie schon selber angesprochen, der wird älter. Und dann klappt es mit der ganzen Vitamin-K-Antagonisten-Einstellung nicht mehr. Das wird durchaus, die INR fluktuiert deutlich mehr, der Bedarf an Vitamin-K-Antagonisten geht deutlich zurück. Wir haben Begleitmedikation, die geändert wird und das Ganze zum Entgleisen bringt. Also da sind wir eben jetzt bei einem 85-Jährigen, was ja unser Alltag ist. Und da wird die Einstellung mit den Vitamin-K-Antagonisten immer instabiler. Und das ist dann wirklich was, was man besprechen muss mit den Patienten. Das ist höchste Eisenbahn, die umzustellen.
Also in den ESC-Guidelines zum Vorhofflimmern steht ja drin, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass eine gute Einstellung bedeutet eine TTR über 70%. Das habe ich in meiner 45-jährigen Laufbahn als klinisch tätiger Arzt vielleicht 5-mal gesehen, würde ich mal schätzen einfach. Die meisten TTRs sind bei 50, 55, wenn es gut geht, 60%. Das heißt, das, was das ESC vorschlägt, das erreichen wir im Klinikalltag gar nicht. Und das, was Sie gesagt haben, ich will es wirklich, weil ich es extrem wichtig finde, nochmal unterstreichen. Sie müssen einem Patienten sagen, ich lasse dich auf Marcumar, obwohl ich dein Risiko für intrakranielle Blutungen halbieren könnte, wenn ich dir Apixaban oder Dabigatran gäbe. Das müssen Sie dem Patienten sagen. So ehrlich müssen Sie schon sein.
Es stellt sich vor, es kommt zur Katastrophe und dann googeln die Angehörigen, finden das raus und fragen zu Recht, warum hat mir das keiner gesagt?
Ja, genau.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie das so klar herausgearbeitet haben. Es gibt ja viele Therapieprinzipien, da warten wir immer auf das Event und das Event triggert dann eine Therapie. Aber hier auf die Hirnblutung zu warten, ist, glaube ich, genau nicht die richtige Strategie. Nachdem wir uns heute dazu ausgetauscht haben, wie PatientInnen mit bekanntem Vorhofflimmern behandelt werden können, liegt der Fokus auf der nächsten Folge, auf dem Screening für nicht detektiertes, asymptomatisches Vorhofflimmern in der Bevölkerung. Dieses Thema wird ja seit einigen Jahren heiß diskutiert und ist sehr zukunftsorientiert. Ich bin sehr gespannt. Zum Abschluss noch der Hinweis, dieser Podcast spiegelt die Meinung und Einordnung der Experten wider. Es soll aber unbedingt noch einmal darauf hingewiesen werden, dass bislang keine direkten Vergleichsstudien zu den einzelnen NOACs im Rahmen von randomisierten klinischen Studien vorliegen. Informationen zur Behandlung und Dosierung der NOACs entnehmen Sie deshalb bitte der jeweiligen Fachinformation. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.